Dann geht es hier weiter. Herzlich willkommen in Krins. Auch herzlich willkommen an unseren Online-Stream. Es geht weiter mit interessanten Vorträgen. Als Bürger, da habe ich ja eine gewisse Erwartungshaltung an unseren Staat, dass er mich schützt vor Leuten, die kriminell sind, die bösen Absichten haben. Und der Staat, der macht da natürlich einiges dafür, um mich zu schützen. Aber manche, die mich schützen wollen, die handeln vielleicht etwas voreifrig oder nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch wirklich gut umgesetzt oder kommt gut heraus. Und da braucht es Leute, die ab und zu mal den Finger aufhalten und auch genau hinschauen, ist das jetzt das Richtige, was wir da machen. Und genau das machen unsere beiden Piraten, Jorgen und Pascal, beide von der Piratenpartei. Und sie haben einen Vortrag zusammengestellt über unsere Gesetze, Überwachungsgesetze in der Schweiz mit dem Titel «Der Frosch im heißen Wasser». Wir sind gespannt auf euren Vortrag.
Ja, danke vielmals für euer Interesse, an diesem Vortrag dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom Frosch im heißen Wasser schon kennt. Sonst würde ich zu Beginn gleich ein kleines Video zeigen.
Das ist ein Frosch und das ist ein Gefäß mit heißem Wasser. Setzt man nun diesen Frosch in das heiße Wasser, springt er sofort heraus. Logisch, tut ja auch weh. Setzt man ihn ins kalte Wasser, bleibt er sitzen. Wenn man aber jetzt die Temperatur ganz langsam erhöht, merkt der Frosch das gar nicht. Und wenn das Wasser kocht, dann ist der Frosch schon tot. Fortgeschrittene Gesellschaften haben ein ähnliches Reaktionsvermögen wie ein Frosch im heißen Wasser. Gewöhnt man sie langsam an sich verändernde Umstände, merken sie davon gar nicht viel. In unserer Gesellschaft nimmt zum Beispiel die Überwachung immer mehr zu. Gut ist das nicht, denn jemand, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders als jemand, der nicht beobachtet wird. Von seinen Freiheitsrechten nimmt man nicht mehr in dem Umfang Gebrauch, wie man es anonym machen würde, was zum Beispiel die Meinungsfreiheit einschränkt. Um nicht negativ aufzufallen, passen sich nach und nach immer mehr Menschen der Norm an. Innerhalb einer Gesellschaft würden so langsam die Andersdenkenden und Originale aussterben. Diese Einheitsgesellschaft wäre nicht mehr in der Lage, sich geistig und sozial weiterzuentwickeln. Intoleranz würde zunehmen und die Fähigkeit zur Innovation verkümmern. Deswegen sollten wir ab und zu einen Blick auf das Thermometer werfen und schauen, wie heiß das Wasser für uns schon ist.
Ja, diesen Blick auf das heiße Wasser und den Frosch möchten wir euch jetzt zu den Schweizer Gesetzen kurz geben. Ich möchte mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Jorgo Ananiadis. Ich bin ja schon eine ältere Generation, obwohl ich mich manchmal jung verhalte. Elektroingenieur HTL, ich habe eine Familie, arbeite als Projektleiter. Aktuell bin ich Dozent an einer Erwachsenenbildungsschule. Ich bin Pirat seit ein bisschen weniger lang als Pascal. Als er ein bisschen kürzer getreten ist, wurde ich aktiver. Und ich bin glücklich, dass ich ihn zurückgeholt habe, sodass wir jetzt in den letzten Jahren zusammen wieder viel mehr Aktivitäten entwickeln konnten. Ich bin auch in der Politik tätig. Ich bin Mitglied vom Großen Gemeinderat Ostermundigen. Das ist die Legislative in unserer Gemeinde. Ich bin in zahlreichen politischen Komitees dabei gewesen oder immer noch dabei und unterwegs, wie dem Stopp-Üpf, Nachrichtendienstgesetz, nein, E-Voting-Moratorium, Buchpreisbindung. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das, das ist kein piratiges Thema, aber es hat den freien Markt für die Bücher in die Schweiz gebracht. Da haben wir sehr viele gute Referendum und Initiativen bereits durchgeführt.
Ja, hallo zusammen. Ich werde mich ganz kurz fassen, weil ich mich beim letzten Vortrag zum Ausweiszwang Nein
schon vorgestellt habe. Deswegen nur ganz kurz der Aufruf, wer noch nicht unterschrieben hat, nach dem Vortrag sofort bitte auf www.ausweiszwang9ch gehen und dort eine Unterschrift abgeben gegen den Ausweiszwang im Internet. Danke.
Also meine politischen Aktivitäten gegen die Überwachung in der Schweiz haben vor über 6 Jahren, also etwa vor 8, 9 Jahren mit dem BÜPF angefangen. Wer das BÜPF kennt, weiß ein bisschen, was es bedeutet. Es ist das Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Das gibt es schon sehr lange. Aber vor etwa 8, 9 Jahren hat man eine Revision angepackt, die sich dann ziemlich hingeschleppt hat, wo man eben die Überwachungsmöglichkeiten auf die heutige moderne digitale Technologie ausweiten wollte. Im 2015 haben wir gedacht, wir kommen jetzt mit dem Referendum. Das ist dann bis ins 2016 verschleppt worden. Und wir haben ein Referendum lanciert, zwar wegen verschiedenen Punkten, die in diesem BÜPF drin sind. Das ist zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Die wurde damals das erste Mal festgelegt. Das heißt, alle Telekom-Provider, Anbieter, die müssen die ganzen Randdaten speichern von uns. Es wurden die Staatstrojaner zum ersten Mal legalisiert. Sie wurden bereits vorher eingesetzt von gewissen Polizeikorps, aber damals mit diesem Gesetz wurden sie legal. Bis heute wissen wir nicht ganz genau, welche Software da verwendet wird und wie oft sie eingesetzt werden, aber auf jeden Fall, wir haben sie heute. Es wurde auch der IMSI-Catcher eingeführt, auch der wurde schon, ich sage mal, illegal vorher eingesetzt und dann wurde legalisiert. Der Geltungsbereich wurde ausgeweitet, also auch die Anbieter von weiteren telekommunikationsnahen Diensten wurden involviert und eine Aufbewahrungsfrist von diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen über 30 Jahre nach Abschluss der Überwachung wurde auch noch eingeführt. Gleichzeitig, respektive später behandelt, wurde das Nachrichtendienstgesetz, aber es kam vorher zur Abstimmung. Im Nachrichtendienstgesetz, da waren dann Sachen drin wie die Kabelaufklärung, das heißt eigentlich der ganze Netzwerkverkehr, der wurde Der Nachrichtendienst, der darf den ganzen Netzwerkverkehr überwachen, nach Schlüsselwörtern durchforsten und so weiter. Es gab die Erlaubnis für Cyberspionage und auch Cyberangriffe. Es wurde der Austausch mit anderen Staaten legalisiert, dass der Nachrichtendienst mit anderen Staaten sich austauschen kann. Vielleicht ist da noch der heikle Punkt, der zu erwähnen ist, dass gewisse Sachen der Schweizer Nachrichtendienst in der Schweiz nicht machen darf, nur mit den Ausländern. Aber wenn er sich dann mit anderen Staaten austauscht, mit anderen Staaten, die das vielleicht auch nicht so dürfen, eigene Bürger überwachen, dann sind die Daten ja dann nicht die eigenen, sondern fremde. Also man kann auch sagen, hey, was macht jetzt der Jorgon Aniadis in der Schweiz? Aber man überwacht ihn nicht selbst, sondern man holt ihn einfach bei den Deutschen oder sonst wem ab. Das wäre seither auch legal. Es gibt auch Geheimhaltungs- und Maulkorb für Mitwirkungspflichtige und das Öffentlichkeitsprinzip, das habt ihr sicher auch schon in den Medien gesehen, es ist sehr viel nicht öffentlich, was der Nachrichtendienst macht und zu den Infos zu kommen ist relativ schwierig. Also da haben wir auch ein Referendum gestartet, das war sehr erfolgreich bei der Sammlung, aber es war ein ziemlicher Flop an der Urne, über 65% von den Schweizer Stimmbürgern wollten den Nachrichtendienst verstärken.
Ja, dann 2017 kam das Geldspielgesetz. Da haben die Schweizer Casinos festgestellt, so, oh nein, viel zu viele Schweizer gehen auf ausländische Online-Glücksspielanbieter. Da muss man was machen. Dann haben sie extrem gut lobbyiert, haben wirklich den Teufel an die Wand gemalt. Also es wurde eine Kampagne gefahren, dass wenn jetzt dieses Gesetz nicht angenommen wird, dann wird jeder kleine Verein, der irgendwie aus diesem Fonds, wo die Gewinne ausgeschüttet werden, Geld erhält, dass er dann Konkurs gehen wird oder eben die Tiergehege werden in den Zoos geschlossen. Das Blöde an diesem Geldspielgesetz war einfach, dass da Netzsperren drin waren. Und naja, richtig viel hat das nicht gebracht. Gerade vor ein paar Wochen konnte man beim SRF lesen, dass diese Netzsperren ganz leicht von den Leuten auch umgangen werden. Das war ja auch klar, sind DNS-Sperren, ich brauche euch das nicht erklären, 30 Sekunden oder wenn ihr ein Browser-Plugin habt, ist es ein Mausklick, seid ihr auf der Glücksspielseite eurer Wahl weltweit. Und ja, es war immer wieder so ein Dammbruch, man tut eine Zensurinfrastruktur in der Schweiz einführen.
Ja, was man vielleicht dazu noch sagen muss, ist, dass seither die Telekomfirmen die Infrastruktur haben, um Sperren umzusetzen. Die wurden damals eingeführt. Und eben, wie er gesagt hat, ein Dammbruch. Wenig später kam das ATSG. Ja, ihr werdet euch jetzt sicher fragen, was ATSG denn komisches heißt. Also es ist effektiv, der ganze Titel wäre Überwachung von Versicherten im Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Änderung ATSG. Das war der gesamte Titel. Da gab es auch ein Referendum. In diesem Gesetz wurden dann eben wegen den kriminellen Sozialhilfemissbräuchern Bild- und Tonaufnahmen auf öffentlichen Grund erlaubt. Es wurden GPS-Tracker erlaubt für die Privatdetektive und so weiter. Das war auch ein kleiner Dammbruch. Persönlich war ich noch nie davon betroffen, aber ich vermute, das wird auch ziemlich gut eingesetzt.
Ja, und dann ging das weiter. Also es ging so los, zum Beispiel mit der Vorratsdatenspeicherung beim BÜPF, wer kommuniziert mit wem. Dann ging es ein bisschen weiter mit dem Nachrichtendienstgesetz, zum Beispiel bei der Kabelaufklärung oder Staatstrojaner. Was kommunizieren denn die Leute? Und dann haben wir so im Jahr 2020 mit dem Polizeimaßnahmengesetz gegen den Terrorismus, war dann erstmal so der nächste Schritt nochmal dran. Ja, was machen wir dann, wenn wir jemand Böses identifiziert haben? Und da ist jetzt nicht wirklich viel mehr Überwachung drin, aber es ist trotzdem ein ziemlich krasses Gesetz gewesen. Also es sind präventivhaft, sind da drin gestanden oder stehen jetzt drin. Das Gesetz wurde ja leider angenommen, ihr seht es auch ganz unten. Hausarrest wurde auch damit aufgenommen. Es hat die Gewaltenteilung aufgehebelt. Also es musste nicht für diesen Hausarrest zum Beispiel, ich das gerade noch richtig im Kopf habe, nicht noch ein Richter drüber gucken, sondern es konnte angeordnet werden. Und das richtig Üble an diesem Polizeimaßnahmengesetz gegen Terrorismus war, das wurde auch von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter regelmäßig falsch mitgeteilt. Es wurde sogar eindeutig im Abstimmungsbüchlein gelogen. Da hieß es nämlich, die Terrorismusdefinition, die wurde vom Nachrichtendienstgesetz übernommen und das wurde ja schon mit 65% der abgegebenen Stimmen angenommen. Aber das war nicht so. Im Nachrichtendienstgesetz war eine Unverknüpfung vorhanden und im PMT war es das plötzlich nur noch eine Oder-Verknüpfung. Ich brauche euch das ja, glaube ich, nicht erklären, was da der kleine Unterschied ist. Sprich, wir haben dann wirklich das große Problem, haben wir jetzt in der Schweiz, dass eine terroristische Aktivität, da reicht die Verbreitung von Furcht und Schrecken zur Beeinflussung der staatlichen Ordnung. Das kann sein, wenn jetzt einer sagt beim Klimastreik so, hey, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, dann geht die Welt unter, denn das ist eigentlich schon Verbreitung von Furcht und Schrecken und ihr müsst was ändern. Das ist zur Änderung der staatlichen Ordnung. Oder genauso auch, wenn jetzt die SVPler sagen, Kosovaren schlitzen Schweizer auf, fällt da genauso drunter. Das können geschmacklose Sachen sein, aber es können eigentlich auch relativ harmlose Sachen sein. Es reicht wirklich, dass man ein bisschen Furcht verbreitet und eine Änderung auf Gesetzesebene deswegen haben möchte. Und man kann theoretisch, je nach Gusto, dann dafür belangt werden, weil es man es als terroristische Aktivität interpretieren könnte. Das Gesetz ist richtig, richtig gefährlich gewesen. Wir haben es leider nicht kippen können, aber wir waren auf einem guten Weg, weil wir eben diese Terrorismusdefinition, wenn wir das an die große Glocke hängen konnten, waren aber dann ein, zwei Wochen zu spät. Aber da waren wir schon mal auf dem richtigen Weg. Und was im digitalpolitischen Bereich dann der erste Erfolg war, das erzählt euch jetzt der Jorgo.
Ja, ich habe schon gehört, wir greifen dauernd irgendwelche Referendum, manchmal sind wir bei den Initiativen vorbei. Und beispielsweise gegen die E-Idee haben wir auch vor 2 Jahren das Referendum ergriffen, etwa und zu dieser Zeit, das ist immer das Schlimme, auch bei dem Referendum gegen den Ausweiszwang, wo wir jetzt sammeln, wenn das Gesetz im Oktober oder November beschlossen wird, muss man im Dezember sammeln. Und das ist einfach mühsam. Deshalb, wer noch nicht unterschrieben hat, lieber einmal zu viel unterschreiben und dann an der Urne die Meinung korrigieren. Unterschreibt alles, was ungefähr vernünftig tönt. Also bei der EID haben wir auch im Winter gesammelt. Es gab dann im Frühling eine Volksabstimmung. Die haben wir mit 64,4% gewonnen. Und das war wirklich eine Klatsche für die, sagen wir mal, Klasspolitik. Weil die haben ja im Bund, bei den Verwaltungen, haben die seit Jahren haben die an einer Idee herumgefrickelt, das wurde nie zum Erfolg. Und plötzlich kam aus der privaten Wirtschaftsszene, aus Medienunternehmen, der Druck, hey, wir machen die ganze elektronische Identität, der Bund muss uns nur noch die Daten zur Verfügung stellen, unsere Identitäten. validieren und dann machen wir das Business draus. Das war so das Konzept dieser ersten Version EID. Das heißt, es war eine privatisierte Herausgabe. Es gab wenig Datenschutz, also viel weniger als irgendwie ja, man in den kühnsten Albträumen eigentlich erwartet. Es wird eben viel Datensammelei ermöglicht und ja, es war wirklich das erste Mal so richtig ein großer Erfolg, wo man den Datenschutz und die Privatsphäre der Bürger höher gewichtet hat als irgendwelche kommerzielle Interessen von den Großkonzernen. Jetzt habt ihr ja gesehen, wir machen dauernd Initiativen, Referenden und so. Ich weiß nicht, ob jeder genau weiß, wie das in der Schweiz funktioniert mit dem politischen Gesetzgebungsprozess. Ich habe hier ein Bild, das ist, glaube ich, aus einer Bundespublikation, wo man ein bisschen sieht, wie Gesetze gemacht werden. Und es ist wirklich so, als Bürger hat man Einfluss auf eine Verfassung, aber das, was uns wirklich schmerzt, ist dann die Gesetze, weil Gesetze müssen in der Schweiz ja nicht verfassungskompatibel sein. Man sieht ein bisschen den Flowchart, wie das funktionieren würde. Zu oberst, das ist dann die Einflussnahme von außen. Wir sind jetzt hier in der orangen Bubble. Man kann über eine Volksinitiative den Bundesrat dazu zwingen, irgendein Gesetz zu entwerfen. Also wenn ich jetzt eine Volksinitiative lanciere, bekommt der Bundesrat den Auftrag, ein Gesetz daraus zu entwerfen. Das ist ja eine Verfassungsänderung, eine Volksinitiative, müssen die Gesetze machen, die dieser Verfassung entsprechen. Gleich könnte es zum Beispiel auch aus dem Parlament, das ist Bundesrat, Parlament, Bundesrat, könnte auch aus dem Parlament eine Motion kommen. Also wenn man politisch eine große Partei ist, also sagen wir jetzt mal SP, SVP, ganz ehrlich gesagt, die müssen gar keine Initiativen machen, die könnten es über die parlamentarischen Möglichkeiten selber machen. Also was da zum Teil an Initiativen gemacht wird, müsste gar nicht lanciert werden. Dann, wenn dieser Vorentwurf passiert, dann gibt es einen Gesetzesentwurf, und der kommt dann in eine Vernehmlassung. Das wird dann üblicherweise etwa 3 Monate lang allen interessierten Organisationen zur Verfügung gestellt. Das ist alles online und jeder Bürger kann daran teilnehmen, an so einer Vernehmlassung. Der kann sehr sagen, das Gesetz ist komplett gut, komplett schlecht, aber er kann auch zu einzelnen Artikeln sagen, ich möchte das und das verändert haben oder verbessert haben. Das wird dann nochmals in der Verwaltung optimiert und daraus gibt es dann einen Entwurf, eine Botschaft zu einem neuen Gesetz. Und dieses neue Gesetz, das kommt dann entweder in den Ständerat oder in den Nationalrat, in die Kommission, wo das als erstes behandelt wird. Und dann gibt es so ein bisschen Ping-Pong-Spiel zwischen Ständerat, Nationalrat. Steht das hier? Es heißt einfach Erstrat, Zweitrat. Aber das ist Nationalrat, Ständerat. Und mal ist es der eine Weg, mal ist es der andere Weg. Das ist ein bisschen Glückssache oder Planung von der Verwaltung. Das geht Maximum 2-mal hin und her. Im schlimmsten Fall gibt es noch eine Differenzbereinigung und daraus gibt es dann ein Gesetz, wo beide Räte darüber abstimmen und dann gibt es eine Schlussabstimmung, wo der verabschiedete Gesetzestext publiziert wird. Und das ist dann der Punkt, wo man ein Referendum ergreifen kann. Wenn das Gesetz uns Piraten jetzt zum Beispiel nicht passt, wie jetzt beispielsweise beim Ausweiszwanggesetz, wo wir eben Probleme damit haben, können wir ein fakultatives Referendum ergreifen. Wir brauchen in 100 Tagen 50.000 bescheinigte Unterschriften, die uns die Möglichkeit geben, dass es daraus eine Volksabstimmung geben. Dann muss die irgendwo in den nächsten Monaten muss es eine Volksabstimmung dazu geben. Und dann wird das Gesetz in Kraft getreten. Wenn es kein Referendum gibt, dann tritt das Gesetz sowieso in Kraft. Und dann, das ist eben das Nächste, wir haben zum Teil anstatt BÜPF steht dann WÜPF mit einem V vor dran. Das sind dann die Verordnungen. Und wenn man ein Gesetz hat, dann kommen unten dran Verordnungen und Auslege, wie heißt das genau? Ausführungsbestimmungen. Das ist dann etwas, wo wir als Volk keinen Einfluss mehr nehmen können. Das ist dann die Politik, die Verwaltung zum Teil, die autonom entscheidet, wie das Gesetz ausgeführt wird. Das ist der Prozess. Und da kommen wir manchmal oben rein, manchmal kommen wir ganz am Schluss rein und manchmal haben wir Erfolg und manchmal nicht.
Dankeschön. Jorgo hat es jetzt auch ein paar Mal angesprochen. Es läuft ja gerade das Referendum gegen den Ausweiszwang. Das wäre jetzt genau auf der letzten Stufe. Wir sind so ein bisschen im Panikmodus. Wir brauchen noch viele Unterschriften. Ich werde jetzt nicht sonderlich viel zu diesem Gesetz sagen, weil ich vor etwa einer halben Stunde schon einen anderen Vortrag darüber gehalten hat. Wer den nicht geschaut hat im Livestream, der wird in den nächsten Tagen sicher beim CCC online abrufbar sein. Ansonsten geht einfach direkt auf Ausweiszwang 9ch. Da gibt es auch die Argumente und dann schickt uns eine Unterschrift gegen dieses Gesetz rein.
Jetzt muss schon wieder ich schwatzen zu Mobility Pricing. Mobility Pricing, wisst ihr etwa, was das bedeutet, oder? Das kann von Brückentaxierung, Tunneltaxierung eigentlich bis zur Kilometerabgabe oder CO2-Ausgabe bedeuten. Da kommen im Moment ganz viele Vorstöße. Es gab in diesem Jahr, im letzten Jahr, im 21. Ja. Bezüglich Jahrzahlen, seid bitte vorsichtig. Beim BÜPF habe ich gesagt, das war etwa über 5 Jahre, wurde das ausgearbeitet, wieder revidiert, wieder ein bisschen angepasst. Und das Referendum kam dann erst im 16. Also diese Jahreszahlen, die sind immer ein bisschen mit Vorbehalt zu genießen. Also manchmal werden die Gesetze vorher gemacht. Das hier ist jetzt das Datum, wo die Vernehmlassung gelaufen wurde. Also mit 21 haben wir zum Mobility Pricing eine Vernehmlassungsantwort geschrieben, weil da ging es darum, dass man alles Kennzeichen der Fahrzeuge scannt. Und etwas, das ihr ja sicher auch gehört habt, ab nächstem Jahr gibt es die E-Vignette, das heißt, dieser Sticker da wird ersetzt über einen Nummernscanner, damit man über die Nummer schaut, ob der betreffende Fahrzeughalter die Autobahnvignette gelöst hat. Im öffentlichen Verkehr, da muss ich euch leider auch nicht, kann ich euch leider auch nicht beruhigen, da besteht ja bereits ganz viel Tracking durch diese Ticket-Applikationen, wo man einsteigen, aussteigen kann, Check-in, Check-out, da passiert ja eigentlich das ganze Tracking schon. Und was ihr auch sicher gehört habt, ist, dass es jetzt auch Pläne gibt, dass man auch die Ticketautomaten abschaffen will. Das heißt, das Tracking nimmt zu. Also da ist im Moment ganz viel am Tun. Deshalb, das Datum ist nur ein Beispiel.
Dann ein Gesetz, was neueren Datums ist und tatsächlich schon darüber abgestimmt wurde. Man kann zur Pandemie-Thema stehen, wie man will. Was man aber zur Kenntnis nehmen muss, ist einfach, dass dieses Zertifikat, was damals eingeführt wurde, letztlich auch zu einem Ausweiszwang im Inland führen kann, geführt hat. Man sollte sich dann auch anfangen auszuweisen, um an Veranstaltungen etc. teilzunehmen. Und was grundsätzlich, das muss man leider auch sehen, eine ganz hässliche Entwicklung an sich ist, dass Menschen aufgrund von biologischen oder medizinischen Merkmalen in Kategorien eingeteilt werden. Und wenn man da in der Geschichte mal zurückgeht, das ist irgendwie ein Fass, was man eigentlich nicht aufmachen möchte.
GWV, Geldwäschereiverordnung. Verordnung ist eben wie eine Verordnung. Das ist ein Gesetz, also ein Gesetzestext, der kommt aus der FINMA. Das ist eine Behörde, wie heißt das mal? Eine Behörde?
Finanzmarktaufsichtsbehörde.
Ja, Finanzmarktaufsicht, ja. Die macht eigentlich die Bankenaufsicht. Die haben in diesem Jahr eine neue Verordnung publiziert. Da können wir auch während der Vernehmlassung Stellung nehmen, sagen, was wir schlecht finden. Aber der Bundesrat und die Verwaltung, die können das umsetzen, wie sie wollen. Am Schluss gelten unsere Stimmen relativ wenig. Für uns ist einfach wichtig, dass wir immer den Warnfinger aufheben. Und hier haben wir primär aufgehoben, halten den Warnfinger, weil Geschäfte mit virtuellen Währungen unter die Transaktionsüberwachung, Meldepflicht fallen, wenn sie den Betrag von 1.000 Franken erreichen. Also wenn ich jetzt irgendjemandem hier einen Bitcoin-Transfer mache für über 1.001 Franken, wäre diese Transaktion bereits meldepflichtig. Ich glaube, das Gesetz ist noch nicht in Kraft.
Wenn man intermediär ist, also Direktkauf ginge, aber ja, wenn man über einen Drittanbieter professioneller geht, wäre der drin.
Und es muss ein Schweizer Drittanbieter sein, sonst funktioniert das ja sowieso mal nicht. Das Interessante dabei ist jetzt, dass bei Bargeldgeschäften 15.000 Franken gelten. Oder? Und da sieht man irgendwie, wie mit ungleich langen Ellen gemessen wird. Oder? Die Kryptowährungen sind mal scheiße, oder? Also da müssen wir so richtig reingrätschen, Hauptsache der Markt geht kaputt. Irgendwo diese Sachen spürt man bei vielen von diesen Gesetzen raus, dass entweder das Verständnis fehlt oder irgendeine Agenda dahinter steckt, um den Markt zu steuern oder zu kontrollieren. Und da haben wir auch eine Vernehmlassungsantwort eingereicht.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. FÜPF, die Verordnung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, eine neue Version des Ganzen. Der offizielle Grund war, dass diese Verordnung angepasst werden sollte, die Anpassung an die technische Entwicklung. Die Realität war, dass ein massiver Ausbau der Überwachung in dieser Verordnung drin ist. Und, Jorgo hat es gesagt, gegen eine Verordnung gibt es nicht die Möglichkeit eines Referendums. Das ist dann einfach so. Und Jorgo hat es auch gesagt, man kann eine Stellungnahme einreichen, aber am Ende kann der Bund sagen, so, pop, mir doch egal, wir machen das, was wir wollen. Also um das nur ganz deutlich mal zu sagen. Neben dem, wo ich gleich drauf zukomme, was hier steht, ist zum Beispiel eine viel präzisere Positionsbestimmung über 5G in diesem Gesetz drin. Aber der eigentliche Abschluss hier ist eigentlich das, was ich markiert habe. Jede FDA, das ist ein Fernmeldedienstanbieter, und jede AAKD, das sind Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste. Das ist beispielsweise Messenger, Threema fällt da zum Beispiel drunter. Mit weitergehenden Pflichten gemäß Artikel 2252 entfernt die von ihr oder für sie angebrachten Verschlüsselungen. Sie erfasst und entschlüsselt dafür den Fernmeldeverkehr der überwachten Person an geeigneten Punkten, damit die Überwachungsdaten ohne die vorgenannten Verschlüsselungen geliefert werden können. Das heißt, erstens, es wird gefordert, dass Firmen wie Threema eine Backdoor in ihre App oder in ihre Verschlüsselung reinmachen oder einen Masterschlüssel, verpflichtet sind, einen Masterschlüssel zur Verfügung zu stellen, mit dem nachträglich die Kommunikation, die verschlüsselte Kommunikation von euch wieder entschlüsselt werden kann. Und oder, dass sie in der App die Möglichkeit schaffen, dass vor der Verschlüsselung die Kommunikation abgegriffen werden kann. Das steckt dort in dieser Verordnung drin und wir haben keine Chance, hier auch nur irgendwie rechtlich was dagegen zu machen, es sei denn, wir haben Lust, eine Volksinitiative zu starten, wo wir 100.000 oder 120.000 Unterschriften sammeln müssten. Also da ist auch gerade, ich habe es gesagt, es hieß, es ging nur Anpassung an die technologische Entwicklung. Nein, es ist wirklich ein massiver, krasser Ausbau der Überwachung, auch hier in dieser Verordnung in der Schweiz.
Das muss doch.
Oh, Entschuldigung, ich bin nochmal da. Ja, dann gibt es auch noch das Flugpassagierdatengesetz, was dieses Jahr auch in die Vernehmlassung gegangen ist. Da seht ihr hier kurz, was für Daten da alles abgegriffen werden sollen. Das ist, glaube ich, soweit so logisch, muss ich sagen, was da drin ist. Da kann man nicht so viel dagegen sagen. Was lustig ist, natürlich so ein Gesetz wird, ich habe es beim vorigen Vortrag gesagt, wird liebend gerne neben Schutz der Kinder auch wegen Terrorismus eingeführt. Terrorismus ist hier natürlich auch wieder das Hauptargument, aber Straftatbestände, wo es angewendet werden darf, Produktpiraterie oder zum Beispiel auch der illegale Handel mit Hormonen und Wachstumsförderern. Also es wird immer offen kommuniziert, ja, es geht nur um Terrorismus und dann hat man irgendwie, ich glaube, 30 verschiedene Straftatbestände, die dann letztlich tatsächlich in so einem Gesetz drin sind, wieso man das verwenden darf. Und und genau diese Daten sollen auch 5 Jahre gespeichert werden. Dann ist irgendwie halt doch ein bisschen lustig, deswegen gehen wir hier noch ein bisschen mehr in die Details, was da drin sind. Und zwar, die Daten werden erfasst und werden nach 6 Monaten pseudonymisiert, aber diese Pseudonymdaten, die können wieder entpseudonymisiert werden. Also bringt nichts. Ja? Aber der Abschluss ist dann, das seht ihr dann unten, beim Artikel 18 Absatz 2, pseudonymisierte Daten sind vom Auskunftsrecht nach Absatz 1 ausgenommen. Also das heißt, sie speichern die Daten bis zu 5 Jahre. Nach 6 Monaten verliert jeder von euch das Auskunftsrecht, ob ihr was von euch gespeichert wurde etc. Also humoristisch wertvoll, ich finde es aber grundsätzlich dann eher dann doch nicht so cool. Und dann gibt es dazu noch ein Update, was auch noch dann, ich habe beim Ausweiszwang, habe ich auch gesagt, im DSA fordern die genau das Gegenteil, dass eben keine Altersverifikation auf Webseiten gemacht werden soll. Beim Flugpassagierdatengesetz, bei diesen Daten gab es, als diese Vernehmlassung rauskam, kam gerade auch ein EuGH-Urteil raus, wo sie gesagt haben, so nee, ihr tut da wahllos und total ungerechtfertigt und unverhältnismäßig die Daten abgreifen und weiterleiten. Und gerade gestern, stand es in der Presse, glaube ich, wo ich den Screenshot hier habe, dass die Totalüberwachung sämtlicher Flüge, wie sie im Flugdatengesetz geregelt sind, sind unzulässig. Und der EuGH hat einfach gesagt, so, hey, ihr dürft nicht einfach wahllos von allen Menschen die Flugpassagierdaten abgreifen und ausleiten. Ja. Geht's weiter? Immer noch 2022, eine weitere Vernehmlassung?
Ja.
Na, hier, Entschuldigung.
Nachrichtendienstgesetz. Genau. Wieder mal, schon wieder. Ja, das wurde mit einer überarbeitenden Version publiziert. Ja, was steht denn jetzt? Was wollen Sie denn noch mehr als vor 5 Jahren? Was Sie reingepackt haben, neben vielem anderen, es wurde nachträglich legalisiert, was Sie vorher illegal gemacht haben. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, der Nachrichtendienst hat in den letzten Jahren auch Organisationen überwacht, die eigentlich gar nie überwacht hätten werden dürfen. Sie haben zum Teil bei den Auskunftspflichten haben sie es rausgeschoben, rausgezogen. Also sie haben viel, viel Scheiße gebaut und das wird jetzt alles legalisiert, dass sie das so, auch wenn sie Scheiße gebaut haben, hat keine Folgen mehr. Keine Konsequenzen mehr. Gleichzeitig wird im neuen Nachrichtendienstgesetz die Weitergabe von großen Datenmengen, also den ganzen Überwachungsdaten, ins Ausland erlaubt. Das heißt, was Sie jetzt hier an Vorratsdaten oder Kabelaufklärungsdaten sammeln, das darf man jetzt wirklich legal mit allen Partnerdiensten austauschen. Das heißt, wir Schweizer können jetzt für die Deutschen die Kabelaufklärung legal machen und die anderen können es für uns dann legal machen. Also es wird dann so ausgetauscht und hier in der Schweiz haben wir auch so maximale Aufbewahrungsfristen für all diese Daten. Wenn die Daten mal im Ausland sind, dann ist die Chance recht groß, dass die auf ewig aufbewahrt werden. Was dann auch noch ganz interessant ist, ist die Aufsichtsbehörde, die eigentlich den Nachrichtendienst überwacht. Die sitzt beim gleichen Bundesrat in der gleichen Organisation wie der Nachrichtendienst selbst. Also effektiv ist ein Schoßhündchen von denselben Leuten. Also da kann man sich keine bissige Aufsicht erwarten. Was auch noch passiert ist, und da möchte ich jetzt ein kleines Quiz machen. Sieht jemand den Unterschied vom alten Gesetz zum neuen Gesetz? Das ist alt und das ist neu. Hä? Ja. Wer findet den Unterschied? Es ist einfach. Der Absatz. Hä? Dieser Absatz hier ist im alten Gesetz drin gewesen. Diese Überwachungsmaßnahmen dürfen nicht angeordnet werden, wenn die Drittperson in den Artikeln bla 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 Strafprozessordnung genannten Berufsgruppen angehört werden. Was heißt das? Das sind Anwälte, das sind Ärzte, das sind Journalisten, Priester, was auch immer. Also alle diese geschützten Berufsgruppen, die dürfen jetzt mit dem neuen Gesetz überwacht werden. Die sind dabei.
Und was auch interessant ist, im Gesetzestext selber haben Sie nicht darauf hingewiesen, Streichung, Absatz 2, man muss das entweder merken oder in der Botschaft wurde es dann tatsächlich dann doch noch genannt, aber man hat es versucht, dass man es nicht so leicht findet, ja. Diese massive Änderung.
Also eben, das ist nicht einfach ein Code, wo man einen Diff machen kann. Das sind zum Teil so richtig scheiß lange Textdokumente, wo man selber dann suchen muss, wo ist der Fehler. Und das war ein Zufall irgendwie, dass man das etwa mit der Vernehmlassungsfrist überhaupt rausgefunden hat, weil irgendeiner zum ersten Mal das ganze Zeugs verglichen hat. Irgendeiner? Du?
Zumindest wir Piraten haben das erstes ja. gemerkt.
Herausgefunden hat und das gab dann natürlich eine große Empörung. Das sind jetzt auch die ganzen Vernehmlassungsunterlagen, die sind jetzt wieder beim VBS gelandet, die werden das jetzt durchsehen. Schauen, was man da ändern kann. Vielleicht ändern sie sogar am Gesetzestext etwas, vielleicht ändern sie ein bisschen an der Formulierung was und dann kommt der ganze gesetzgeberische Prozess weiter ins Laufen. Und wenn man sowas wieder reinbringen will ins Nachrichtendienstgesetz, braucht man entweder Supernational- und Ständeräte, die dafür kämpfen und ein Gesetz ohne so einen Artikel, so einen Absatz nicht annehmen oder ich weiß auch nicht weiter. Wir müssen einfach dafür kämpfen, dass das gut kommt.
Gut, kommen wir zum nächsten. EID, zweiter Anlauf. Da steckt auch was total Untolles drin. Und zwar fehlt da ein Punkt. Jetzt, Entschuldigung. Entschuldigung. Und zwar steckt da drin, dass halt man halt einfach Gesichtsbilder aufnehmen muss und diese ans Feldpol schicken kann. Also das steckt hier im Artikel 4 drin. Ich tue es euch, müsst es jetzt nicht durchlesen, da steckt es einfach drin. Ich werde es euch gleich noch genauer zeigen. Was da noch wirklich uncool ist, dass halt einfach, es ist geplant, dass man ein Video macht, ein Selfie-Video, zeige ich euch gleich noch was dazu. Und dies wird dann an die Server von Factpool geschickt. Dort wird ein 3D-Gesichtsabdruck, ein biometrisches Gesichtsbild von euch erstellt. Und das wirklich Krasse ist dann wiederum, diese Daten, die dürfen dann bis zu fünf Jahre nach Ablauf oder Widerruf der EID gespeichert werden, die genau für den Ausstellungsprozess verwendet wurden. Das heißt, dieses Gesichtsvideo wird so lange wahrscheinlich bei Factpool gespeichert. Von jedem von euch, der so diese EID, die gerade geplant ist, wird ein biometrisches 3D-Gesichtsbild in hoher Auflösung gespeichert werden. Das wird super toll, wenn es dann um Videoüberwachung im öffentlichen Raum geht, Matching und so weiter und so fort. Richtig hässlich. Kann man nicht direkt hier an diesem Gesetzestext sehen, kann man ehrlich auch gesagt auch nicht in der Botschaft lesen, aber bei der Medienkonferenz zu Start dieser EID gab es jemanden, der was dazu gesagt hat. Hier ein kleines Video. Ohne Ton.
Dann auf. Das Wallet App fordert die Nutzerin dann auf, die Identitätskarte oder den Pass zu scannen. Und anschließend verlangt die Wallet App einen sogenannten Liveness-Check. Das heißt, man wird eingeladen, eine Art Video-Selfie zu machen, indem man sein eigenes Gesicht aus unterschiedlichen Perspektiven filmt und das dem Wallet ebenfalls zur Verfügung stellt.
Es ist halt wirklich die große Frage. Wie toll findet man das, vor allem wenn man das gerade gesehen hat, dieser ganze Verlauf, wie die Überwachungsgesetze massiv zugenommen haben. Will man jetzt wirklich noch freiwillig dem Staat so ein Video zur Verfügung stellen? Also ich glaube, ich werde mir unter diesen Voraussetzungen keine EID holen. Gehen wir noch weiter. Was auch noch ein Problem an diesem Gesetz ist, es gibt noch viele weitere. Wir picken auch bei jedem Gesetz nur wirklich die krassesten Sachen raus. Und zwar, dass nicht festgelegt ist, dass wenn man die EID dann benutzt, dass derjenige, der die Daten verlangt, dass er nur die absolut notwendigen Daten für diesen Vorgang abgreifen darf. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Alkoholkauf im Internet. Das ist ein recht blödes Beispiel, aber man versteht es recht schnell. Nach dem aktuell geplanten Gesetz könnte jetzt der Shop-Betreiber sagen so, hey, gib mir alle Daten. Geburtsdatum reicht mir nicht, ich will Adresse und wie dein Haustier geheißen hat. Und da müsste eigentlich rein so, hey, du darfst eigentlich nur eine 0 oder 1 zurückkriegen, verlangen. Ist die Person volljährig? Ja oder nein? Und mehr geht den Shop-Betreiber eigentlich gar nicht an. Keine Adresse, keine was auch immer, AHV-Nummer, genau, ist auch noch drin, das ist auch ein großer Kritikpunkt, dass auf dieser EID auch die AHV-Nummer draufkommen soll, obwohl die 13-stellige AHV-Nummer eingeführt wurde mit der Restriktion, dass es nicht als universeller Identifikator dienen sollte. Also ist auch wieder eine Vernehmlassung gewesen, es gab viele Eingaben zu dem Ganzen, aber zum Beispiel das mit diesem Liveness-Check, das haben wir ja auch nochmal bestätigt bekommen in einem direkten Gespräch mit dem Bundesamt für Justiz, das soll kommen. Und soweit ich weiß, wollen Sie immer noch nicht davon abrücken, dass dieser Liveness-Check in diesem Gesetz drin bleibt.
Ja, etwas, das wir im Moment sowieso dauernd hören, Strommangellage. Wir müssen genau schauen, wann welcher Strom verbraucht wird. Ich komme jetzt aus dem Kanton Bern, aus Nähe der Stadt Bern. Bei uns sind jetzt die Smart Meters absolut im Trend. Ich weiß nicht, wie das ist bei euch. Sie kommen immer mehr, man kann darin mehr oder weniger ablesen. Es ist immer die Frage, was will der Betreiber, was will eventuell was wollen die Überwacher dahinter. Auf jeden Fall, ja, mit der Strommangellage werden natürlich jetzt umso mehr Forderungen laut, dass man das kontrollieren soll. Und dann anhand vom Stromverbrauch kann man natürlich auch viel mehr erkennen, wann mein Wecker läutet und wann ich den Fernseher ausschalte. Also in den Stromverbrauchsdaten, auch irgendwie in den Bewegungen von dem Stromverbrauch, da kann man ganz viele Sachen rauslesen. Es ist nicht nur der Strom, es ist auch der Wasserverbrauchszähler, also es kommen ganz viele Smart Meter immer mehr dazu, wo wir irgendwo getrackt überwacht werden. Ja, es gab kürzlich ein Bundesgerichtsurteil auch zum Wasserverbrauch. Das hat ein bisschen die Anbieter zurückgepfiffen, dass eigentlich im Grundsatz der Wasserverbrauch Smart Meter, damit man das Ablesen vereinfachen kann, soweit legal ist. Aber dass dann der Wassernetzbetreiber irgendwie die Daten, alle 30 Sekunden ablesen wollte, das war dann doch ein Eingriff in den Persönlichkeitsschutz. Also irgendwo ist man da noch ein bisschen am Abwägen, aber ich habe keine Angst, dass mit der heutigen Situation irgendein Gesetz, irgendeine Verordnung kommt, die dann auch noch das sekundengenaue Ablesen irgendwo legalisiert. Und das geht weiter und weiter und weiter. Und wo kommen wir hin? Also etwas, das wir jetzt sehr stark beobachten, jetzt auch wegen der Strommangellage, wegen dem Umweltschutz, ist natürlich der Sozialkredit. Wir tendieren im Moment bei ganz vielen Gesetzen, bei vielen Projekten oder Übungen, auch bei Mobility Pricing, dafür, dass man irgendwie die Leute mal in so eine Klasse reinschiebt, in ein Stockwerk reinschiebt und dann kann man sich so positive Punkte erarbeiten, zum Beispiel durch ehrenamtliche Arbeiten oder den ÖV nutzen. Aber man kann auch später dann erst vielleicht, wenn das so ein bisschen akzeptiert wurde, auch negative Ratings bekommen. Etwas, das wir ja sicher schon alle kennen, ist die ganze Bonitätsprüfung, wo man untergeht, wenn man eine Kreditkarte bestellt oder einen Leasingvertrag braucht. Und unsere Angst ist ein bisschen, dass wir uns diesem System China ein bisschen annähern und annähern und annähern. Aber zu dem Thema werden wir im Februar, am 25. Februar in Zürich am Winterkongress einen ausführlicheren Vortrag noch machen. Und wenn alles klappt, haben wir bis dann auch ganz coole News zu diesen Sozialkreditsystemen.
Dankeschön. Achtung, Werbung. Und zwar, wenn ihr ein bisschen mit wenig Aufwand up-to-date bleiben wollt, haben wir hier von der Piratenpartei den digitalpolitischen Wochenrückblick. Da kommt normalerweise donnerstags immer so ein Shareable raus. Da sind eigentlich immer 8 Themen drauf, die wir da behandeln. Die meisten sind digitalpolitisch, meistens leider auch Überwachungssachen werden ausgebaut oder irgendwelche Cybersecurity, Clusterfucks und so weiter und so fort sind da drin. Zum Lesen hat man keine 2 Minuten, man weiß, was in der letzten Woche etwa gelaufen ist. Gleichzeitig haben wir auf der Webseite dann auch die Quellen dazu, zu dem an sich. Und wir schauen auch immer, dass wir Primärquellen zu dem Ganzen angeben. Also das heißt, wenn euch eins von diesen Themen dann näher interessiert und euch mehr als 1 Minute mit dem Thema auseinandersetzen wollt, habt ihr auch sofort die Möglichkeit, dann tiefer in das Thema da einzusteigen. Also ich würde euch das empfehlen, schaut diese digitalpolitische Woche.
Was wir da noch machen müssen, normalerweise sind das die Themen, die beim Cyber-Stammtisch besprochen werden. Der findet am Donnerstagabend statt und deshalb möchte ich schnell ein Hallo sagen. Alle, die vom Cyber-Stammtisch,
die gucken das gerade zusammen.
Alle, die jetzt vom Cyber-Stammtisch uns zuschauen, das sind die Themen, die Kernthemen am Cyber-Stammtisch diskutiert werden. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, cyberstammtisch.ch, den haben wir jetzt da drauf vergessen.
Stimmt, genau, Cyberstammtisch.ch. Immer Donnerstag um 20 Uhr wird sicher eine Stunde über diese digitalpolitischen Wochenrückblick geredet. Mhm. Dann sind wir natürlich auf einem Matrix-Server auch zu finden. Wir sind dabei auf dem Server der digitalen Gesellschaft. Und das war auch schon mit dem Werbeblock. Dann komme ich zum letzten. Leute, werdet aktiv. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Es brennt, ihr habt gesehen, wie es die letzten Jahre gebrannt hat und es wird in Zukunft wirklich noch viel, viel mehr brennen. Ihr habt diese ganzen Vernehmlassungen, die wir gerade hatten, das sind irgendwie 6-7 Stück gewesen in den letzten 1,5 Jahren, wo wirklich so extrem viel massiver Ausbau der Überwachung drin ist. Ihr müsst aktiv werden. geringste Hürde, verbreitet die Information, schickt es irgendwie rum. Also wir haben auch einen Social Media Stormtrooper Kanal, kann ich da mal bei euch im Element posten, dass ihr da reinkommt. Da werden auch fleißig Themen genau zum digitalpolitischen Bereich gepostet, da seid ihr auch recht gut aktuell. Nehmt diese Themen, verbreitet sie, macht, mein Gott, halt einen Social Media Account und tut da die Leute ein bisschen nerven mit diesen Themen. Engagiert euch im politischen Prozess irgendwo, eben Vernehmlassungen. Könnt ihr auch von uns, von den Piraten, einfach eine Vernehmlassung nehmen, kopieren, Copy-Paste einreichen. Wir sind euch nicht böse, müsst ihr nicht mal ein Copyright angeben, haben wir kein Problem mit. Unterstützt irgendwelche Organisationen, die sich in diesem politischen Prozess engagieren. Ihr müsst auch nicht unbedingt den Piraten beitreten. Und ihr fragt euch auch vielleicht, kann ich denn überhaupt irgendwas machen? Ich bin ja gar kein Politiker und ich kann auch nicht mich vorne hinstellen und so halbwegs vernünftig reden wie Jorge und Pascal. Es reicht sogar schon, wenn ihr halbwegs vernünftig PowerPoint oder solche Präsentationen designen könnt, dann wäre zum Beispiel uns auch schon wieder geholfen. Dann würde es auch ein bisschen hübscher für euch ausschauen. Oder man braucht auch Leute, die im Hintergrund viele Sachen machen. Recherchen, auch Buchhaltung, also wirklich so Sachen, wo man erst gar nicht draufkommt. Eigentlich jeder hat irgendeine Fähigkeit, um irgendwo aktiv zu werden, damit man auf solche Ausweitungen der Überwachung im politischen Prozess Einfluss nehmen kann. Ich sage danke an der Stelle und wir kommen, denke ich, noch zu einer Fragerunde.
Besten Dank, Jorgon. Besten Dank, Pascal, für diese Ausführungen. Fragen? Gibt es welche hier im Publikum? Ja, offenbar.
Ich habe da eine Frage, die ich vor allem auf zwei Beispiele anknüpfe. Zum einen das ganze Thema SBB, aber auch die Smart Meter Thematik. Also ich denke, man kann natürlich auch sagen, dass uns Daten, wenn sie entsprechend anonymisiert werden, der Gesellschaft nutzen können. Also wenn die SBB mit dem Fairtrade-Tick mich trackt und dann mir den besten Preis berechnet und meine Daten anonymisiert und dann Auswertungen macht und das Zugnetz für mich zum Beispiel besser ausbaut, weil viele Leute eine ähnliche Strecke fahren, dann habe ich ja nichts dagegen auszuwenden. Auch die Smart Meters, ich denke, die Stromkonzerne, insbesondere wenn es Richtung Erneuerbare geht, sind ja da auch relevant, vielleicht jetzt nicht sekundengenau, aber so vielleicht im Viertelstundentakt genau, wann wird Strom wie verbraucht, damit wir das Stromnetz elegant designen können. Dann wäre meine Frage, wäre da nicht vielleicht, statt gegen diese Gesetze zu kämpfen, auch ein schlaues Datenschutzgesetz eher besser angebracht?
Also ich möchte ganz klarstellen, wir sind nicht die Typen für die Totalopposition. So wie du das erklärt hast, ist es absolut unterstützenswürdig. Unsere Erfahrung ist einfach, dass bei all diesen Projekten, bei all diesen Gesetzen am Schluss der Datenschutz am Schluss liegen bleibt. Und es gibt unendlich, ich habe kürzlich eine Verkehrszählung bei uns miterlebt, da habe ich auch ein bisschen nachgeforscht. Also da werden die Autonummern jeden Tag gehasht und am nächsten Tag gibt es einen neuen Hash. Also das Zeug ist voll anonymisiert, aber man kann trotzdem schauen, wie ist der Durchfahrtsverkehr in der Gemeinde und wie viel ist der eigene Verkehr. Solche Sachen, das sind absolut machbar. Aber wie gesagt, unsere Erfahrung ist einfach, wenn die SBB irgendwie eine App macht, wo man Check-in, Check-out machen kann, hat die SBB als letztes als Interesse, diese Daten sofort zu anonymisieren, wenn sie das Geld haben. Und genau da sind uns einfach manchmal die Hände gebunden und ein Datenschutzgesetz, wir können keine Gesetzesinitiative machen. Wir müssen die Verfassung irgendwie als Initiative ändern und solange nicht irgendwo im Parlament mindestens so 120 Parlamentarier ähnlich ticken und von Zeugs halbwegs eine Ahnung haben. Ich meine, die müssen nicht viel Ahnung haben, aber sie müssen ähnlich viel Ahnung haben wie, ich weiß nicht, über den Bauernhofbetrieb oder irgendwie, sind ja das halbe Parlament sind Juristen, oder? Ich meine, sie müssen nur ansatzweise verstehen, wo die Schwierigkeiten liegen oder die Gefahren liegen bei solchen Datensammlungen und dann hätten wir bessere Gesetze. Und das ist das, was wir versuchen zu erreichen. Ihr wisst es selbst, von den Piraten sitzt niemand im Parlament und wir haben jetzt bei einzelnen Gesetzen, beispielsweise auch bei diesem Ausweiszwanggesetz, haben wir erlebt, dass dann diese Parteien in den Kommissionen, wo das Geschäft behandelt wird, haben sie einzelne Mitglieder drin, die dann eigentlich die Kompetenz bei sich sammeln und am Schluss die ganze Fraktion sagt, ja, wenn mein Kollege schon in der Kommission mitgearbeitet hat und sagt, das Gesetz ist jetzt tipptopp, wenn sogar die Digital Natives in diesem Parlament am Schluss den Ja-Knopf drücken, auch wenn im Gesetz drin Scheiße drin ist. Und das ist die brutale Realität und mit der müssen wir leben. Also wir wissen von einzelnen Parlamentariern, die sich heute wahrscheinlich überlegen würden, ob sie den Ja-Knopf zum Ausweiszwanggesetz, zum Jugendschutzgesetz, wie das offiziell kommuniziert wird, die würden heute wahrscheinlich nicht mehr so hemmungslos den Ja-Knopf drücken. Und wenn sie einen Fraktionszwang haben, sind sie dann halt per Zufall auf der Toilette, wenn diese Abstimmung kommt, damit man nicht irgendwo gegen die Fraktionsmeinung verstößt. Das sind die Schwierigkeiten, die man halt in der Politik hat. Und deshalb macht auch politisch mit. Es gibt hier
eine weitere Frage, die wird auch noch gerne hören. Ja.
Ihr habt ja erwähnt, dass bei den Vernehmlassungsvorlagen das recht schwierig ist, da die Änderungen wirklich zu finden. Und ich finde als Stimmbürger, das Gleiche gilt auch für die Abstimmungsvorlagen. Ich sehe dann da irgendwie Artikel, die geändert haben mit dem neuen Text, aber nicht, was eigentlich vorher stand. Gibt es da irgendwelche Initiativen, um das besser sichtbar und vielleicht sogar auch maschinell verarbeitbar zu machen?
Ich glaube, da gibt es Vorstöße, ja.
Also ich persönlich fände es ja super, wenn man eine Art Git für Gesetzestexte machen würde. Das wäre, wenn wir Piraten im Parlament sind, dann wäre das sicherlich einer der ersten Vorstöße, dass man wirklich klar erkennt, wer, vor allem auch wer, hat welche Änderung wo gemacht. Um das einfach mal zu sagen, dann wird man noch ein bisschen besser sehen, wo Lobbyismus im Spiel ist und wer solche Schnapsideen hatte.
Also ich bin der Meinung, es gab bereits einzelne Vorstöße, dass man diese Gegenüberstellungen machen kann. Aber wie gesagt, da arbeiten viele Juristen dran und am Schluss habe ich das Gefühl, die Juristen haben gar keinen Drang nach mehr Transparenz bei diesen Sachen. Und zum Teil sagen sie, es ist ja auch nicht so wichtig, wenn man da was rausstreicht oder reintut. Es wird ja dann nebenbei erklärt. Und das braucht dann trotzdem Leute, die den Überblick behalten.
Frage zu der AID. Mit diesem Präsenz-Ding, das ist bei jeder Aktivierung, also wenn ich in ein Laden gehe, ein Bier kaufe, oder ein Online-Bier bestelle, ist es einmal für die Aktivierung, muss man es aktivieren mit einem Video?
Das ist im Ausstellungsprozess drin. Wenn man dir eine E-ID gibt, du kannst dir einen Pass, eine ID auf die alte klassische Version lösen, willst du dann vielleicht auch noch eine E-ID und wenn du die dann machen willst, dann ist in der Handy-App, in dieser Wallet-App, wo sie dann mal produzieren werden, wo es jetzt, glaube ich, schon Beta-Versionen gibt oder Alpha-Versionen, dann ist das dort drin, dass man sich identifizieren muss, ID fotografieren, das wird abgeglichen, Gesichtsscan, das wird das aus dem 3B-Bild, gibt es einen automatischen Abgleich mit dem hinterlegten Passbild und das gäbe dann einmal einen Abgleich, aber die Daten werden 5 Jahre über die Gültigkeit rausgespeichert. Das ist aktuell die Idee.
Okay, aber ich meine, der Staat hat ja schon das Bild für die Idee. Dann brauchen sie es einfach nochmal zum Abgleichen von der Idee, dass du die gleiche Person bist und die haben ja eigentlich schon ein Bild. Mhm. Also, okay.
Ja, es ist ein 3D-Bild, ein Bewegtbild,
genau,
ein
Video. Genau, das ist der Punkt. Sie haben jetzt zwar auch ein hochauflösendes Bild schon in der Datenbank, aber so kriegen sie halt wirklich ein 3D-Gesichtsmodell von dir. Und das ist halt nochmal für Videoüberwachung und dann, dass man das matchen kann, natürlich nochmal viel, 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 viel praktischer.
Das werden sie wahrscheinlich für den Pass auch einführen.
Vielleicht.
Ja, also wer schon mal selbst ein Deepfake gebastelt hat, weiß auch, was man mit einem 3D-Bild aus einem Leak alles machen könnte. Also ich sage jetzt nicht, dass FedPol und ihre Datenbank ist unsicher, aber rein theoretisch ist daraus alles machbar.
Ihr bekämpft aktiv Gesetze, die eigentlich das Werkzeug sind von unserem Nachrichtendienst oder auch unseren Polizeibehörden. Kommt ihr da nicht irgendwo in ein Dilemma, dass ihr quasi das organisierte Verbrechen oder ein Terrorist quasi nicht geschnappt wird, weil den Behörden die Mittel fehlen? Oder wenn ich es etwas provokativer formuliere, also wenn andere Politiker quasi sich engagieren für eine Organisation oder sich für ein Gesetz einsetzen, das jemand in die Hände spielt, dann kommt der Vorwurf des Lobbyismus. Kriegt die Piratenpartei Geld von der Mafia? Oder wie sieht das bei euch aus?
Ja, also liebe Mafia, unsere Bankverbindung steht auf der Webseite. Nein, der Punkt ist der, dass die Notwendigkeit bei vielen von diesen Gesetzen wirklich angezweifelt werden kann. Nehmen wir mal das Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Ich habe da nach 2-3 Jahren, habe ich mal an den Dienst ÜPF eine Anfrage gestellt. Ja, wie sieht denn eigentlich auch die Statistik aus? Wie viele Verbrechen wurden jetzt eigentlich aufgrund der Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt? Da kam sie zurück, da führen wir keine Statistik, musste bei den Kantonen fragen. Und ich habe irgendwie fünf größten Kantonen in der Schweiz angefragt, die haben keine Statistik geführt. Also das heißt, sie haben noch nicht mal Interesse gehabt, zu überprüfen, ob ihre Maßnahme wirksam ist. Und da muss man einfach auch sagen, wir haben in der Schweiz eine sehr tiefe Kriminalität. Und eben, also man hat ja, das sind ja alles Eingriffe in die Grundrechte und da gibt es ein Prüfschema und da fallen die meistens von diesen geplanten Maßnahmen oder inzwischen in Kraft gesetzten Maßnahmen schon mal durch. Und da muss man auch sagen, es ist für, ich sage jetzt Sicherheitspolitiker, sehr verlockend, dass man immer ein bisschen mehr verschärft. Erstens, man hat ja was gemacht und zweitens kann man sich nicht vorwerfen lassen, man hat ja nichts gemacht, wenn was passiert. Und man muss auch sehen, dass viele von solchen Überwachungsmaßnahmen in Deutschland oder in Europa von den Gerichten kassiert werden. Wir in der Schweiz haben ja leider kein Verfassungsgericht, aber Vorratsdatenspeicherung ist jetzt beispielsweise ein Evergreen vor dem Europäischen Gerichtshof. Das wird etwa alle 2 Jahre kassiert dort und das geht durch die Bank weg weiter. Aber eben das ist Flugpassagierdaten, Speicherung auf europäischer Ebene wurde auch wieder kassiert. Eigentlich die Hardcore-Version, die in der Schweiz geplant ist, würde vor einem Verfassungsgericht gar nicht standhalten. Also diesen Vorwurf, dass wir hier versuchen, die Mafia zu unterstützen, ist ein Schmunzler wert, ja, aber auch nicht mehr.
So ein Muster, das ich glaube zu erkennen hier, ist, das Mittel, was wir haben in der Schweiz, ist so das Referendum oder die Initiative, wenn wir finden, okay, da der Absatz, der darf nicht gestrichen werden, oder wenn, in der Regel sind es ja wirklich kleine Teile von Gesetzen, die wirklich problematisch sind. Das ist ja nicht, keine Ahnung, das wäre nicht, die EID hat ja auch viele gute Dinge, ist ja nicht, dass wir grundsätzlich gegen die EID sind. Und es scheint mir so, dass einerseits haben wir in der Schweiz kein Verfassungsgericht, das heißt, es gibt da wie keine, eben, es gibt kein Kontrollorgan. Und andererseits scheint es auch so, dass das Referendum oftmals ja scheitert, weil eben, ich glaube, auch der Eindruck dann da ist von den Abstimmenden, das Gesetz an sich ist ja gut, da hat zwar ein paar Probleme drin, aber grundsätzlich wollen wir ja nie ID oder wir wollen, ja, die wollen jetzt nicht, aber wir wollen irgendwie das Nachrichtendienstgesetz, das wollen wir haben. Also müsste der Ansatz ja irgendwo sein, dass beim Gesetzentwurf, bei den Vernehmlassungen wirklich die Kontrolle besser funktioniert oder dass der Input besser funktioniert. Brauchen wir besseres Lobbying aus der Zivilgesellschaft? Wie können wir den Prozess verbessern? Weil ein Verfassungsgericht werden wir so schnell nicht kriegen.
Ja, es ist cool. Wirklich
wenn so. Wenn ich ganz kurz noch eine Anmerkung machen darf, vor allem für die Leute im Stream. Wir sind jetzt schon etwas über der Zeit, kein Problem. Ich denke, wir haben eine gute, angeregte Diskussion. Wir haben auch etwas später angefangen. Also wir überziehen bewusst etwas. Von daher gerne hören wir deine Antwort und wir haben sicher noch ein paar weitere Fragen
danach. Okay, nein, ich glaube schon, das Lobbying in diesem Bereich ist sehr, sehr schwach. Ihr wisst es ja selbst, die Piratenpartei ist eine der kleinsten Parteien der Schweiz, obwohl wir seit 13 Jahren existieren, sind wir heute bei knapp 2000 Mitgliedern. Damit kann man nichts bewegen, wir haben keinen Sitz im Nationalrat, also deshalb, wir appellieren sehr stark an die Zivilgesellschaft. Es gibt auch die digitale Gesellschaft, die sich sehr stark engagiert in diesen netzpolitischen Themen. Es gibt auch Organisationen, wie ihr es hier vielleicht seid, wo bei einer Initiative, bei einem Referendum etwas bewegen kann und wir versuchen einfach die Leute zu mobilisieren und es ist halt so, dass vielleicht die Juristen und die Bauern und die Pharmafirmen ein besseres Lobbying haben und mehr Geld zur Verfügung haben und professionelle Kampagnenbüros einstellen im Vergleich zu uns. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir trotzdem was erreichen können, wenn wir zusammenhalten und am gleichen Strang und vielleicht auch in die gleiche Richtung ziehen.
Ja, also zu deiner konkreten Frage, braucht es mehr Lobbying seitens der Zivilgesellschaft? Ganz klares Ja. Also man hat ja, wenn so ein Gesetz gemacht wird, hat man eigentlich drei große Stakeholder. Das erste ist der Staat mit seinen Behörden und keine Ahnung wie viel, 10.000 Mitarbeitern dort. Zweitens die Wirtschaft, die hat das Geld, um den entsprechenden Lobbyismus zu finanzieren. Und der dritte Stakeholder, das ist die Zivilgesellschaft, das sind wir alle hier. Und zum überragenden Teil arbeiten diese Leute, die für den Stakeholder Zivilgesellschaft was machen, ehrenamtlich. Die haben einen Job, die haben eine Familie und dann kümmern sie sich um die Themen. Und das war auch so ein bisschen der Grund, ich habe es beim vorigen Vortrag erwähnt, dass ich irgendwann mal auch aufgehört habe, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Irgendwie, oh, schon wieder das Thema. Haben wir ja gerade schon mal gehabt. Ne? Kein Bock mehr jetzt schon wieder dagegen zu kämpfen oder gegen eine Verschärfung. Und ich sage es jetzt auch mal, es gibt drei verschiedene Arten von Leuten, die solche zivilgesellschaftlichen aktiven Leute oder mitmachen oder unterstützen können. Die ersten, die haben Fachwissen, die können mit wenig Aufwand die Sachen in die richtige Richtung lenken, sei das jetzt aus Strategie entscheiden oder weil sie fachlich etwas zum beitragen können. Das zweite, das sind die Leute, die viel Zeit haben, die können dann viel Kleinarbeit machen oder zum Beispiel auch Recherche oder halt eben Unterschriften sammeln. Und die dritten Leute, das sind die zum Beispiel halt einfach keine Zeit mehr haben und auch noch nicht mal Zeit haben, um ihre Expertise einzubringen, aber die haben beispielsweise Geld. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand hier ist, der einen sehr gut bezahlten Job hat, aber dort halt einfach seine 60-Stunden-Woche hat und noch seine Familie nebendran, der hat vielleicht keinen Bock, da irgendwas zu machen noch zeitlich, weil ihm seine Familie wichtiger ist, aber der hat dann vielleicht ein entsprechendes Gehalt und sagt sich, mein Gott, dann gebe ich halt einfach mal denen einen gewissen Geldbetrag, dass die dann halt Spesen oder dann vielleicht auch mal Leute anstellen können. Also deswegen ist es, ich bin da lang genug dabei. Es scheitert viel daran, weil der Stakeholder Zivilgesellschaft mit professionellen Kräften so schwach aufgestellt ist und so viel ehrenamtlich gemacht ist und die Leute nach einem gewissen Zeitraum keinen Bock mehr haben.
Es gibt einen eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, es gibt kantonale Datenschutzbeauftragte, die sich eigentlich etwa denselben Themen widmen wie ihr. Arbeitet ihr mit denen zusammen oder wie funktioniert das?
Ja. Also teilweise arbeitet man direkt zusammen. Es gibt zum Beispiel sehr viel Kontakt, wenn es um Öffentlichkeitsgesuche geht. Das ist meistens ja in den gleichen Organisationen, dass man Dokumente einfordern will. Und am Schluss ein Austausch ist da, ob das jetzt formell oder informell passiert. Also wir werden beobachtet, das wissen wir, und wir beobachten selbst auch. Und das eine sind halt Profis mit einem ganzen Team an gut bezahlten Leuten. Und wie gesagt, wir sind ehrenamtlich unterwegs und machen, was wir können.
Möchte ich noch hinzufügen, wir haben auf jeden Fall auch stark den Eindruck, dass die Datenschutzbeauftragten unterbesetzt sind. Und Jörg hat es aber auch gerade gesagt, er hat ein Budget von 6,8 Millionen. Wir haben es gerade vor einer Woche angeschaut und, glaube ich, 32 FTEs, Fulltime Employees, also Vollzeitangestellte, runtergerechnet. Da seht ihr mal, was nur auf Bundesebene der Datenschutzbeauftragte für ein Budget hat. Also wenn eine zivilgesellschaftliche Organisation, die uns vertreten würde, 6,8 Millionen auf der hohen Kante hätte, da könnte man richtig viel reißen. Und das Zweite ist, das habe ich jetzt, glaube ich,
also was man sicher sagen muss, ist, wenn in einem Gesetz drinsteht, dass die Datensammelei legal ist und die Ausnutzung von diesen Daten legal ist, kann auch der Datenschutzbeauftragte am Schluss nichts mehr dazu sagen.
Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Die Sanktionsmöglichkeiten sind sehr gering vom Datenschutzbeauftragten. Er kann Gutachten machen und Empfehlungen abgeben, aber das war es dann in den meisten Fällen leider.
Ihr bekämpft in der Regel Gesetze, ergreift das Referendum zum Beispiel. Und wenn man dann die Abstimmungsergebnisse anschaut, in den meisten Fällen nimmt der Souverän die Gesetze, gegen die ihr kämpft, für Schweizer Abstimmungsverhältnisse sehr klar an. Also wir haben Zahlen gesehen, 60%, 75%. Wie fühlt ihr euch an so einem Abstimmungssonntag, wenn ihr da irgendwie die Medien verfolgt und dann diese Meldung kommt und das Nein immer mehr und mehr ansteigt? Habt ihr dann eine Selbstreflexion? Fragt ihr dann?
Also wir sind auch ein bisschen dickhäuter geworden in den letzten Jahren. Also wir bekommen zwar kein Geld aus dem Geldspieltopf für ein Gehege, aber trotzdem sind wir unter den Dickhäutern, wenn es darum geht, dass man so Niederlagen, es gab eben zahlreiche Niederlagen, aber eben sowas wie dann die EID, die ist natürlich dann eine richtige Wohltat, wenn man sieht, mit den richtigen Leuten und den richtigen Argumenten kann man auch das Schweizer Volk überzeugen. Und ja, mein Frust ist eher groß, wenn man sieht, dass beispielsweise im Geldspielgesetz oder jetzt auch beim PMT die Verwaltung und die Bundesräte mit Falschargumenten unterwegs sind, weil sie sonst nichts mehr zu sagen haben. Wenn brandschwarz gelogen wird im Abstimmungsbüchlein oder in den Sendungen in der Arena, wenn da wirklich falsch behauptet, das ist das, was mich mehr schmerzt als eine Abstimmungsniederlage, die meistens eigentlich fair verlaufen sollte.
Ja. Gibt es gerade noch Fragen im Raum? Es scheint nicht der Fall zu sein. Im Chat gibt es einen Benutzer, der erst gegen Ende des Vortrages hinzugekommen ist und ich fasse das mal zusammen. Er möchte eigentlich wissen, wie er helfen kann. Entschuldigung, ihr habt das auf euren Slides und ich denke, ihr könnt sicher noch den direkten Kontakt da darstellen. Besten Dank für eure Ausführungen. War interessant zu hören. Wir werden euch weiterverfolgen. Ich denke, es ist einen Applaus wert.